Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo!
Hallo!
Also momentan kommen wir mit den Aufnahmen komplett durcheinander. Wir haben ja, glaube ich, erst vor 3 Tagen aufgenommen.
Ja, stimmt. Das ist irgendwie, mal läuft es dann richtig gut, hatten wir voll viel Luft und auf einmal so, oh mein Gott.
Ja, so gar keine Zeit, oh mein Gott, jetzt noch das, aber hast du heute Bock?
Ja.
Oder verdrängst du etwa das Folgenthema?
Nee, ich finde die voll interessant, wie immer. Spannend. Aber nee, ich verdräng's nicht. Ist nur wieder so ein bisschen spät und ich muss morgen auf so einen Business-Trip, diesmal halt in Deutschland, aber irgendwie trotzdem so kurz mal einen Koffer packen, habe ich noch nicht gemacht. Wäsche läuft noch und sowas. Deswegen bin ich irgendwie so ein bisschen, im Hinterkopf habe ich das dann halt noch, weißt du? Und dann noch duschen und Haare waschen und bla. Ja.
So eine richtige To-Do-Liste.
Ja, voll. Aber was geht bei dir? Wie läuft die Woche so? Ich meine, wir hatten jetzt 4-Tage-Woche letzte Woche, das war ganz geil. Heute wird es wieder, oder die Woche wieder 5. Bisschen stressiger oder geht's?
Tatsächlich doch schon etwas stressig, weil ich aufgrund auch von Arbeitsgegebenheiten 3 Tage gefühlt nicht zum Arbeiten habe, weil man dann irgendwie auf anderen Events oder so weiter unterwegs ist.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich bin die Woche schon gestresster in die Woche gestartet. Also du weißt ja, mir macht Arbeiten Spaß. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass ich heute gar nicht durchgeatmet habe, nicht abgeschalten. Ich habe nicht mal Mittagspause gemacht. Und vorhin, kurz vor unserer Podcastaufnahme, meinte dann so mein Freund, ja, leg dich jetzt einfach mal eine halbe Stunde hin und schlafe. Und ich schon so, ja, okay. Habe mir auch einen Wecker gestellt. 10 Minuten später bin ich einfach aufgestanden und habe einfach ein Reel für uns gemacht.
Hört euch Folge 34 an, dann wisst ihr Bescheid. Oder 35, weiß ich nicht. Aber
Also es ist wirklich unglaublich. Aber ich muss auch sagen, für mich steht heute auch noch Duschen, Haare waschen etc. an. Und ich meine, gut, manche Leute denken sich so, what the fuck, Leute, ihr müsst nur duschen und Haare waschen. Aber Ich finde, es ist schon aufwendiger einfach, um halt für morgen ready zu sein.
Alle Frauen wissen das, safe. Haarwaschtag muss immer kalkuliert werden. Und dann musst du immer da rummachen und dann noch föhnen und bla bla bla. Und was mache ich zuerst und so. Das ist voll der Hack-Mack. Also, no.
Ja, also das geht nicht so schnell. Und ich muss ja sagen, also es gibt ein paar Erfindungen im Leben, auf die ich niemals verzichten wollen würde. Das eine ist eine Spülmaschine. Ich meine, du hattest ja letztes Mal schon, also nicht letztes Mal, aber vor ein paar Wochen das Problem, ohne Spülmaschine, ey, sorry, da hat man gar keinen Bock mehr, auch wenn man allein ist oder auch zu zweit, also nee.
Ja, absolut, ja.
Und die zweite Erfindung ist Trockenshampoo. Also ich habe das früher als Jugendliche echt nicht gekannt, lustigerweise, aber es ist ein Gamechanger, weil, also, dann ist der Haarwaschtag auf jeden Fall nicht so oft, aber das ist ja auch gesünder für die Haare. Aber ich finde, ohne Trockenshampoo, vergesst es.
Ich würde es auch nicht packen. Aber ich glaube, damals, als wir so 15, 16 waren, war das nicht so entwickelt. Oder? Ja. Also, ich glaube, es gab es nicht so häufig jetzt wie bei DM oder was mal wie jetzt. Aber es hilft. Aber irgendwann, ich bin jetzt schon an so einem Punkt, der ist auch schon überschritten. Also, Trockenshampoo bringt jetzt auch nichts mehr. Das kann es jetzt nicht mehr retten.
Ja, aber dafür ist ja dann heute der Duschabend.
Ja, aber als du mir geschrieben hast, ich muss noch meditieren, dachte ich mir schon, oh oh.
Ja, es war einfach mal vonnöten, weil ich einfach sage, das ist so das Einzige, wo ich mal geführt runterkommen kann. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und ich war ja jetzt auch über das Mai-Wochenende in der Heimat. Und da habe ich ja, ich glaube, haben wir danach aufgenommen, stimmt. Da habe ich ja schon erzählt, dass die voll sweet waren und dass sie unseren Podcast voll supportet haben. Und da waren tatsächlich auch einige dabei, also durchwachsene Altersklasse auch, die gesagt haben, sie müssten mal häufiger meditieren und dass ihnen das voll gut tut, aber sie halt einfach keine Routine hinbekommen. Mhm. Dann dachte ich mir einfach, same, same.
Ich wollte gerade sagen, me too.
Ja, also haben wir wieder mal alle das gleiche Problem.
Aber ich habe gestern Nacht tatsächlich auch so einen Meditation-Podcast angemacht, weil ich nicht schlafen konnte, von 2 bis 4 Uhr.
Boah.
Es war echt Horror und es hat nichts geholfen. Also manchmal hilft das halt auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, da bist du zu sehr drin, so. Es war ein bisschen blöd.
Ja, vor allem, glaube ich, um die Uhrzeit ist es halt trotzdem sackanstrengend. Also, weil ja. Dein Körper und dein Geist sich eigentlich sagen so, hey, eigentlich liege ich sonst immer im Bett und schlafe und jetzt auch noch meditieren, ich glaube, da kommt erstmal gar nichts drauf klar.
Ja, und es ist dann auch so dieses, du musst eigentlich schlafen, weil du musst arbeiten und dann bin ich halt aufgewacht und dann habe ich auch gar versucht, da überhaupt nicht mehr drüber nachzudenken und habe es tatsächlich so ein bisschen zurückgedrängt.
Da sind wir ja schon mitten im Folgenthema, was ich vorher so ein bisschen angeteasert habe. Hm?
Ja, und du hast ja auch eine schöne Einstiegsfrage. Die stelle ich dir jetzt mal zuerst, danach kann ich sie ja auch mal direkt beantworten. Wann hast du das letzte Mal so getan, als wäre alles okay, obwohl du innerlich gekocht hast?
Tatsächlich muss ich da jetzt wieder überlegen. Ich bin da ja gar nicht so schnell drin. Ich glaube aber tatsächlich gestern.
Ich habe auch geschrieben gestern. Deswegen konnte ich auch nicht schlafen. Also, ja.
Oh. Aber wir gehen hier nicht ins Detail ein, oder?
Nee, ich glaube, das ist auch würde viel zu weit führen. Also, das kann man jetzt nicht einfach so sagen, sonst nimmt es die ganze Folge ein. Aber heute geht es ja tatsächlich um die Frage, was sozusagen passiert, wenn man Gefühle oder Emotionen verdrängt.
Und Spoiler schon mal an dieser Stelle, Emotionen verschwinden natürlich nicht, nur weil sie ignorieren. Leider, ne? Weil das wäre jetzt schon mal super Thema für mich, weil ich vermeide ja sehr gerne. Aber im Prinzip kann man sich das ja so vorstellen, du schluckst jeden Tag einfach einen kleinen Ärger herunter und irgendwann ist der Bauch dann halt einfach voll und dann ist dir halt eigentlich auch schlecht. Und so eine Emotionverdrängung ist auch wie so eine WhatsApp-Nachricht, die man nicht liest, aber das Gehirn hat quasi schon die Vorschau gesehen. Und ich meine, das kennen wir ja alle, dass wir, keine Ahnung, wir sind unterwegs, sehen, dass irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht eingeht, sehen dann so die Vorschau und denken, ah, okay, ich beschäftige mich später damit. Aber unterbewusst ist man dann vielleicht doch schon mehr involvierter, als man sich dann so denkt.
Ja, manche Menschen fühlen sich ja auch voll gestresst von so einer Flut an WhatsApp-Nachrichten und antworten dann gar nicht. Und dann wird diese Verdrängung immer mehr und mehr. Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel. Also das ist aber genau das, dass halt, glaube ich, kurzzeitig okay ist. Genau wie kurzzeitig auch eine WhatsApp-Nachricht nicht zu lesen und nicht zu beantworten. Ich meine, man kann sie auch mal einen Tag oder zwei, je nachdem, wer das ist und so, halt nehmen, ne? Und bei Emotionen, finde ich, ist das manchmal genauso, wenn du es halt nicht auf die Spitze treibst. Also, dann wird's schlecht.
Und natürlich haben wir euch auch noch mal eine Definition dazu mitgebracht, weil klar, die Begrifflichkeiten, Verdrängung von Emotionen sind jetzt erstmal vermeintlich einfacher zu verstehen, aber auch da gibt's psychologische Grundlagen. Und Verdrängung bezeichnet eben das bewusste oder auch unbewusste Wegschieben unangenehmer Gedanken, Gefühle oder auch Erinnerungen, sodass sie einfach nicht mehr direkt wahrgenommen werden. Und anders als bewusste Unterdrückung erfolgt Verdrängung meist unwillkürlich und ohne, dass die betroffene Person sich dessen bewusst ist. Das Gehirn schiebt sozusagen einfach belastende Inhalte aktiv in den Untergrund oder auch Hintergrund, um das emotionale Gleichgewicht zu bewahren.
Da muss ich aber sagen, dass bei mir schon manchmal so ist, dass ich das weiß, dass ich mich jetzt gerade nicht damit auseinandersetzen will oder dass ich gerade nicht weinen will. Kennst du das? Also, ja, dass ich jetzt zum Beispiel Auto fahre.
Ja, bei dir immer, Manni, ich kenne das immer.
Stimmt. Aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre und ich weiß, ich muss aber irgendwo hin und kann jetzt nicht da ultra verheult ankommen. Es gibt ja so oft so Situationen, dass du eigentlich so als Erwachsener denkst, scheiße, ich habe eigentlich keine Zeit zu heulen, weil ich muss noch irgendwo hin oder dann sind morgen meine Augen ultra dick oder dann, also ich denke dann so manchmal so richtig dumm halt, so pragmatisch. Und dann unterdrückt man das halt so schön und denkt sich so, nö, ich heul halt jetzt nicht, obwohl das ja richtig gut tut manchmal, das einfach so loszulassen. Aber tatsächlich weiß ich dann zum Teil, ich würde nicht sagen, dass es immer so ist, dass ich das dann verdränge. Also ich bin dann schon so, ich weiß, dass es gerade nicht gut ist, aber lenk dich dann ab oder hören Podcast oder Musik, anstatt jetzt, oder nicht traurige Musik, um dann irgendwie noch mehr zu hören. So, also es ist mir aber irgendwie klar, würde ich sagen.
Aber ich glaube, das ist zum Teil auch, ohne da jetzt wirklich in die Recherche gegangen zu sein bei dem Aspekt, aber ich musste jetzt direkt an unser Soziologiestudium denken. Und ich meine, wir alle sind ja in so einem Konstrukt in der Gesellschaft, die funktioniert. Und natürlich bedenkst du ja auch dabei, wenn du Emotionen zeigst, wenn du Gefühle zeigst, dass du trotzdem funktionierst. Und im Endeffekt würde ja in der Situation, dass du verheult zu irgendeinem Treffen hinkommst, das nicht mehr funktionieren. Weil ja dann Leute fragen und, oh mein Gott, ist alles okay bei dir? Ja. Und dann schiebt man, glaube ich, dieses, ich muss jetzt gerade gesellschaftlich, sozial funktionieren und muss halt meinem Weinen oder meinen Gefühlen später Platz geben. Also, dass es ganz oft auch irgendwie eine wichtige Rolle spielt.
Ja, voll. So ist es auch tatsächlich, dass ich dann denke, boah, ich will jetzt eigentlich nicht drüber reden oder ich will jetzt nicht gefragt werden und will gerade nicht beantworten, was los ist oder so.
Ich finde, wir sind ja auch eigentlich in der Gesellschaft, wo du natürlich auch nicht permanent deinen Gefühlen Platz geben kannst. Also zum Beispiel im Büro, wenn du einen abgöttisch krassen, nervigen Kollegen hast, kannst du ja nicht mitten im Termin den anschreien und sagen, halt's Maul, du fuckst ab. So, weißt du, das also auch wenn die Emotion dann Wut ist, aber ich glaube, es ist schon schwieriger halt bei so
öffentlichen Orten. Respektsache, oder?
Ja.
Da musst du ein bisschen Mensch bleiben.
Ja. Und dann haben wir auch noch jetzt mal wieder unseren guten alten Freund, den Sigmund Freud, in dem Zusammenhang. Der prägte nämlich den Begriff, also der Verdrängung, und sah diese als Abwehrmechanismus, der eben negative Erfahrungen ins Unbewusste schiebt, wo sie dennoch weiterwirken und eben psychische Probleme verursachen können. Also ist Verdrängung somit ein natürlicher Abwehrmechanismus, den jeder Mensch gelegentlich nutzt. Aber auch bei manchen Menschen, also das wird hier in der Recherche als Repressoren oder Repressor genannt, ist eben diese Tendenz besonders stark ausgeprägt. Und da haben wir ja natürlich auch wieder die Sache, ne, wie Perfektionismus, Egoismus, Narzissmus, keine Ahnung, alles Mögliche kann halt entweder ganz leicht vorhanden sein oder halt auch ganz stark oder auch, also etliche verschiedene Werte. Und manche Menschen neigen eben besonders stark dazu, negative Gefühle zu verdrängen. Und sie geben dann auch häufig an, wenig Angst zu verspüren, zeigen aber physiologisch starke Stressreaktionen und versuchen das dann durch Kontrolle und Vermeidung ihren inneren, also damit dann ihren inneren Konflikt zu bewältigen.
Ja, macht sehr Sinn. Ich glaube, das machen wir alle vielleicht so ein bisschen, oder? Also klar. Mal hin und wieder, aber es gibt ja wirklich Menschen, die das richtig, richtig krass machen. Also ich glaube, das, was wir machen, ist noch, würde ich mal behaupten, in so einem normalen Zustand, weil ich jetzt nicht aktiv merke, dass ich darunter leide, wenn ich das mache. So. Mhm. Aber ich glaube, so richtige, wie hießen Repressoren? Ja. Menschen, keine Ahnung. die es halt wirklich so krass, krass machen. Also das erinnert mich jetzt wieder an unsere letzte Folge mit den Bindungstypen.
Ja.
Dass es ja Leute gibt, die das gar nicht zulassen, dass sie überhaupt irgendwas spüren, bla bla bla. Also das hängt ja dann auch mit sowas zusammen, logischerweise. Das sind ja mehrere Faktoren, weswegen die das dann machen. Und dass es halt sich dann in krassen, ja, mentalen Problemen äußern kann.
Ja, also ich muss an der Stelle ja auch sagen, ich meine, wir haben in der letzten Woche schon rausgestellt, dass ich auf jeden Fall auch ein Vermeidertyp bin. Jetzt nicht, was Arbeit oder To-Dos zu tun hat, sondern tatsächlich eher auf Gefühlsebene und Gedanken etc. Und ich muss schon sagen, dass ich natürlich auch merke, dass ich so Themen oft vermeide. Ja. Also, dass ich das dann versuche wegzuschieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Repressor bin. Ich finde, das hört sich an, als wäre man so ein Professor.
Ich finde, das hört sich an, als wäre man, weiß ich nicht, so ein
Repräsentant.
Oder nee, so. Repräsentant?
Ja, irgendwie musste ich direkt daran denken. Also dann bin ich ein Repräsentant von Vermeidungstaktik.
Ah, okay.
Ja, aber Also ich, wie du sagst, ist alles im Maßen und ich weiß selber, dass ich darin arbeiten muss, halt meinen Gefühlen auch Platz zu geben. Aber um jetzt natürlich noch mal kurz zur Definition zu kommen, also besonders bei traumatischen Erlebnissen oder auch sehr, sehr starken Ängsten kann Verdrängung helfen, eben eine Überforderung der Psyche zu vermeiden. Und zwar, indem eben die Erinnerung oder auch das Gefühl nicht zugelassen werden, was für mich auch schlüssig klingt. Ja, also es ist ja wie so ein Selbstschutz auch.
Und nochmal so, um so eine bildhaftere Erklärung von dem Ganzen zu haben. Und zwar kann man sich den Verstand vorstellen wie so eine Kiste, in die dann halt alle Erlebnisse gelegt werden. Und belastende oder angstauslösende Erfahrungen werden von dieser Kiste eben ferngehalten. Also die werden dann nicht da reingesteckt sozusagen, um eben nicht ständig präsent zu sein. Und diese Kiste schützt dann halt die Psyche so vor zu viel Schmerz.
Wie so ein Filter eigentlich oder wie genau. So eine Barriere, ja.
So eine Schutzschicht, genau. Und Vermeidung muss halt nicht nur in Extremsituationen auftauchen, sondern kann auch sich eben äußern, zum Beispiel im Büro, dass man halt einfach eine Aufgabe bekommt, die man eben thematisch eigentlich nicht so bei sich selber sieht und seinem Chef dann einfach sagen kann, beziehungsweise der fragt dann, ja, passt es so, alles gut, so kannst du das machen und du sagst einfach, ja klar und innerlich denkst du halt, ja, oh Mann ey, ich kann es eigentlich gar nicht oder es kann ja nicht so wahr sein, dass ich die Scheiße bekomme und so weiter, ne, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt in gewissen Situationen oder wo man das eben so drauf münzen kann, dass man sich so denkt, ja, wieso muss ich das jetzt machen, aber ich mache halt meinen Mund nicht auf und somit schlucke ich halt diese Situation runter, also ich hatte schon öfter so Situationen auf der Arbeit, wo ich so dachte, ja okay, ich sag nichts und dann habe ich aber selber gemerkt, dass ich dann irgendwie so einen unterbewussten Groll halt aufbaue gegen die Person, obwohl ich das ja auch gar nicht will. Wo ich dann denke, ja, Vanessa, das liegt an dir, weil irgendwann, wenn du nichts sagst, kann die Person auch nicht daran arbeiten und eigentlich ist es sozusagen ein falsches, also du gibst der Person gar keine Chance.
Ja, weil die Person kann es ja nicht mal wissen.
Genau, genau. Also egal, um was geht, sei es jetzt bei der Arbeit oder auch in Freundschaften oder Beziehungen oder Familie, das ist ja genau das, wenn dich was ärgert oder du Wut hast, dass wenn du es einfach runterschluckst, dann immer wieder runterschluckst, runterschluckst. In so Beziehungen ist das ja oft so bei so Haushaltsstreitigkeiten, dass man schluckt dann irgendwie runter und runter und dann macht die Person, lässt nur eine Tasse stehen und man flippt komplett aus. Aber es geht halt nicht um diese Tasse, sondern um die ganzen verdrängten Situationen und Gefühle davor. Meine Therapeutin hat mir da eine gute so eine bildhafte Erklärung geben mit einer Zwiebel. Ich weiß nicht, ob du das auch kanntest.
Nee.
Dass quasi die Gefühle dann sind wie eine Zwiebelschicht. Mhm. Und wenn ich die Situation jetzt nehme als Beispiel mit dem Ausrasten in der Partnerschaft wegen Haushalt, kennt jeder, der in einer Beziehung ist und zusammen wohnt, dann ist sozusagen diese Wut die äußere Schicht der Zwiebel, weil du diese Emotion zeigst und dann irgendwann ausrastest. Aber eigentlich steht nicht die Wut da, also du bist eigentlich nicht sozusagen, der Auslöser ist nicht die Wut, sondern innen, in der Zwiebel, in den Schichten, ist eine andere Emotion, zum Beispiel Enttäuschung.
Der wahre Grund quasi.
Der wahre Grund. Oder du fühlst dich alleine gelassen. Und dadurch, dass du dich so oft alleine gelassen fühlst und so weiter, weißt du, endet es aber in der Wut. Obwohl die Wut eigentlich nicht die, das nennt sich dann primär und sekundäre Emotionen.
Ja, ja. Doch, das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Also ich musste Also ich hatte immer wie so ein Schaublatt in der Therapie, wenn es um irgendwie Emotionen ging. Und da gab es dann irgendwie Wut, Traurigkeit, keine Ahnung, was es noch so gab. Aber es war wie so ein, also wie so ein ganzer Gefühlskreis, aber mit mehreren also nicht Funktionen, sondern Emotionen. Und dann musste ich immer gucken, okay, wohin habe ich denn so tendiert und woher kam es eigentlich?
Mhm. Ja. Also ich finde es immer ein gutes Schaubild so, dass man irgendwie mal realisiert, ist es jetzt wirklich gerade die Wut und einfach nur Ärger und der ist berechtigt oder es steckt irgendwas Tieferes dahinter, was ich vielleicht dann halt mal besprechen sollte so.
Ja.
Und weitere Floskeln kennt ja auch jeder so, um es ein bisschen zu verschleiern, wie man sich eigentlich richtig fühlt so. Ja, nee, mir geht's gut, alles gut. Und ich kenne das schon, dass, also ich beiß immer so die Zähne zusammen, wenn ich nicht heulen will.
Ja.
Also was bei dir auch so ist, dann merke ich voll, dass ich voll den Kiefer so anspanne, um einfach so halt nicht zu heulen.
Nicht zuzulassen, ja.
Ja, genau, ja. Oder man sagt halt auch, nee, ich bin nicht traurig, ich bin nur müde. Oder ich will da jetzt nicht drüber reden.
Ja.
Was ich aber schon, ist schon so ein bisschen passiv-aggressiv manchmal, oder? Ich will nicht drüber reden.
Also ich weiß nicht, tatsächlich erwische ich mich auch dazu, dass ich das häufiger sage. aber manchmal überfordert mich dann mal was, wenn ich irgendwie eine Emotion von mir erklären soll oder auch kann. Also obwohl es jetzt auch sehr neutral ist, also nichts Böses davor war. Und wenn dann halt nochmal nachgefragt wird, so, hey, warum fühlst du denn so, was eigentlich voll legitim ist, sag ich tatsächlich voll oft, ich will jetzt nicht darüber reden oder ich kann jetzt nicht reden, mir wegzuschieben. Weil, also jetzt so, wie du es sagst, ist mir das auch aufgefallen gerade. Also ich glaube, erst heute war das sogar so, weil ich einfach
wieder Therapie, aha.
Ja, wieder so Aha-Momente. Aber nee, also weil ich halt wirklich auch irgendwie am Arbeiten war und dann keine Zeit hatte. Und dann war das für mich aber auch einfacher, weil du dann ja einfach das Thema abhakst.
Ja, genau, ja. Ja.
Aber ich finde es auch immer schwierig. Ich meine, wir hatten das jetzt auch so ein bisschen über das Thema Wut und auch Arbeitssituation. Und ich meine, wir haben ja auch manchmal über unser Mama-Problem gesprochen, das wir mit unseren Müttern haben. Ich finde, manchmal ist auch so ein bisschen die Konsequenz da, wo du dir halt überlegst, will ich jetzt meinen Emotionen Platz geben oder kann ich das auch? Wie du jetzt auch sagst, ne, du willst jetzt nicht verheult zu irgendeinem, sag es mal, Geburtstag hingehen und dann irgendwie von allen gefragt werden, was ist los bei dir? Oder du willst auch im Büro dann nicht einem direkt deine Meinung drücken, damit du dich eigentlich befreit fühlst, weil die Konsequenz vielleicht dann auch ist, dass das Team so nicht mehr miteinander arbeiten kann. Ich meine, ja, ich weiß, man muss differenzieren. Also du kannst jetzt nicht auf eine respektlose Art und Weise, wie jetzt das Beispiel vorhin, ja, du bist ein Arschloch, du nervst, halt's Maul. Also das ist ja überhaupt nicht respektvoll auch. Ich glaube, es ist aber trotzdem irgendwie schwierig, dass wenn man dann mal wütend ist, das dann in dem Moment auch in netten Worten zu verpacken und dann zu vermitteln.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es kommt auch drauf an, bei wem. Ich meine, selbst auf der Arbeit, da wird dir jetzt niemals irgendwie ein falscher Tonfall fallen bei mir. Bei dir auch nicht. Aber klar, ist dann irgendwie schwierig, finde ich, auf so einer sachlichen Ebene. Weil das finde ich immer sehr gut, wenn man das kann, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie verletzt oder genervt, aber ich artikuliere das so, dass die Person halt das auf einer sehr respektvollen Ebene checkt, weißt du? So, das finde ich immer cool.
Ja.
Wenn man das dann wirklich total gut kommunizieren kann. Aber ist auch ein Riesen-Learning, weil das funktioniert eigentlich ja, nicht immer, zumindest bei mir jetzt nicht. Also ich glaube, da brauche ich noch so ein bisschen Übung da drin. Aber so oft kommt es auch nicht vor. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das jede Woche üben könnte.
Ja, das stimmt. Aber wie bei ganz vielen, ich sag's mal, Problemen im Leben, fußt auch so ein bisschen diese Charaktereigenschaft des Verdrängens auch so ein bisschen auf die Erfahrungen in der eigenen Kindheit oder auch in der Erziehung. Und vielleicht kannst du dich ja mal so dran erinnern, wie das bei dir früher mit so Emotionen war und mit diesem Zulassen und wurde das irgendwie gefördert oder?
Ja, also ich würde schon sagen, es wurde gefördert und nie gesagt, ja, wein jetzt nicht oder heul nicht rum oder sowas. Also schon immer gesagt, ja, du darfst weinen oder sowas und zwar auch immer sehr, ja, einfühlsam und so von meiner Mama zum Beispiel. Aber ich glaube, durch dieses Verantwortung übernehmen und so, habe ich mir das irgendwann so ein bisschen abgewöhnt, mir das zu erlauben, weil du dann so denkst, nee, ich muss ja die Kontrolle bewahren und ich muss ja alles zusammenhalten. Und wenn ich jetzt auch noch irgendwie abkacke sozusagen, dann, ja, fällt alles auseinander und deswegen erlaube ich es mir dann nicht. Obwohl ich jetzt nie so ein Mensch war, der aktiv verdrängt oder so zu weinen. Aber es fällt mir ein bisschen schwieriger vor bestimmten Personen dann.
Ja.
Ne, so wie jetzt zum Beispiel so meine Mama oder so, weil ich dann immer das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt irgendwie so stark sein oder ja, darf, weil du ja lernst, du darfst dann halt kein Kind mehr sein. Ne?
Ja,
obwohl es damals nicht anerzogen wurde. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, nee, ich mache das nicht. Komischerweise. Irgendwie, obwohl ich auch wüsste, dass sie selbst heutzutage darauf genauso reagieren würde wie damals als Kind so, aber ich mache es dann nicht, weil es dann halt bei mir liegt.
Aber ich glaube, es ist, wie du sagst, du hast ja gesagt, es wurde eine Gewohnheit, dass du es nicht mehr gemacht hast. Und ich glaube, so wie wir immer sagen, du kannst dir neue Glaubenssätze einprogrammieren, hast du dir einprogrammiert über die Zeit, dass du dir das nicht erlauben darfst. Und
ja,
ich glaube,
genau.
Deswegen, egal welche Person es jetzt ist, also auch wenn es sie dann ist, deine Mama, dann denkst du dir, nein, ich habe mir das ja über die Jahre antrainiert in dem Setting, auch wenn ich ihr vertraue, kann ich gerade nicht.
Genau, so war es. Also ja, so ist es auch. Ja. Mhm. War das bei dir, weil du hast ja schon gesagt, du hast immer eigentlich Schwierigkeiten so mit Weinen, ne?
Ja.
Also, dass es dir sehr schwer fällt, auch alleine. Aber ja, war das, weil du es auch nicht durftest oder welche Faktoren haben da mal mitgespielt?
Also, ich muss auch an der Stelle wieder sagen, ich erinnere mich ja super schlecht dran. Also, ich habe ja schon mal gesagt, so an meine Kindheit erinnere ich mich vereinzelt, weil man dann halt einfach so ein paar Momente hat. Und mein Papa, der war auch mal so cool. Also, die haben alles gefilmt. Ich meine, ich war ja auch das erste Kind, da wurde einfach alles aufgenommen. Und ich muss mir tatsächlich immer noch mal alle Videos angucken. Er hatte mir die mal auf eine externe Festplatte gezogen mit so Legende. Also wirklich auch, was Ach, cool. wurde gefilmt, welches Jahrzehnt, welcher Tag. Also schon sweet. Aber trotzdem glaube ich zu meinen, dass das Weinen bei mir überbewertet war. Also beziehungsweise gar nicht gewertet oder auch nicht ernst genommen. Und wir hatten es ja vorhin schon von der Zwiebel. Und tatsächlich bin ich auch jemand, der meist aus absoluter Wut weint. Also vermeintlich erstmal nicht aus Traurigkeit. Also jetzt wahrscheinlich die äußere Schale, wie ich heute dazu gelernt habe. Und früher wurde dann schon eher wieder so gesagt, ja, die kriegt sich schon wieder ein. Oder es wurde halt auch nicht versucht nachzuempfinden, warum ich denn jetzt gerade so krank sauer bin und weine. Aber ich weiß halt nicht, ob das immer so war. Also auf jeden Fall in meinen Teenagerjahren, weil ich da ja auch wirklich viele Grenzen aufreißen musste. Als Kind kann ich mich schon dunkel erinnern. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auch mal hinfall oder so. Ja, es ist dann nicht so, dass die Eltern dann sagen, heul jetzt nicht. Also wenn ich dann geweint habe, dann wurde ja auch gesagt, ach, es wird alles wieder gut. Und der wurde schon Rücksicht drauf genommen. Aber ich glaube, ich habe dann eben in diesen Teenagerjahren auch gelernt, Dinge mit mir selbst auszumachen, weil ich einfach auch vieles mit ihnen nicht besprechen kann und dementsprechend auch meine Emotionen für mich zu behalten.
Mm. Und das ist halt, finde ich, schon irgendwie, ja, krass, also wenn man das so dann macht auf die Dauer, ne, weil man ja dann jetzt natürlich merkt, sonst würden wir nicht darüber reden heute, dass du dann die Probleme hast, die du hast damit.
Ja.
Und dass du halt erstmal wieder lernen musst, sozusagen, ich darf das und ich erlaube mir das. Und weil ich finde es so erstaunlich dann, dass du ja manchmal dann sagst, so, boah, ich konnte heute wirklich mal so ein paar Minuten weinen und fand es richtig gut. Weißt du, so dann,
ja,
dann ist es wiederum heutzutage so ein Erfolgserlebnis, was ja irgendwie krass ist, weil man es nicht so durfte und das sich so abgespeichert hat.
Ja, und da habe ich gerade tatsächlich auch noch, was heißt eine lustige oder weniger lustige Story. Also ich habe ja schon von dem 1. Mai-Treffen gesagt, wo also auch alle Altersklassen vertreten waren. Ich muss ja auch sagen, da ist auch mein Kindheitsfreund dabei. Den kenne ich, seitdem ich am Leben bin. Also ich habe auch das erste Jahr mit meinen Eltern damals bei denen im Haus gewohnt, weil die dann halt noch auf Wohnungssuche waren. Oder halt, keine Ahnung, da war ich einfach noch unter einem Jahr alt oder so. Und man hat halt immer was gemacht miteinander. Und die Eltern kennen mich ja auch seitdem so, ne? Und die haben natürlich auch immer so ein bisschen unsere Familie mitbekommen und wir natürlich auch deren Familie. Und dann saßen wir halt mit meinem Papa da an dem 1. Mai-Tag und hatten es dann auch über Generationstraumata und dass ja unsere Eltern quasi das Trauma von ihren Eltern abbekommen haben, deren Eltern tatsächlich auch Kriegsgenerationen waren. Und dann sagt so mein Papa einfach, ja, also das, was wir da früher auch mitmachen mussten, also als ich da mal ganz lange Haare hatte, also da musste ich das richtig bei meinen Eltern durchboxen, weil da durfte man ja auch gar keine Tattoos und so haben. Also es gab nur Verbote. Da hattet ihr es ja ganz leicht.
Und du in denkst dem Moment so, weiß ich nicht.
So genau, in dem Moment habe ich tatsächlich so gedacht, hä? Und ich habe tatsächlich dann auch gesagt, da habe ich aber eine ganz andere Erinnerung, weil ich hatte es auch nicht leicht. Ich durfte auch kaum was. Und dann sagt halt die Mutter von meinem Kindheitsfreund, also das habe ich auch anders in Erinnerung. Also
wie cool,
da die arme Rebecca, die musste da so viel durchboxen. Und dann sagt der Papa so, ja stimmt, wenn ich jetzt mal so näher drüber nachdenke, hast recht, deine Geschwister hatten es schon viel einfacher. Ey, aber das war, ich dachte
danke.
Mir so, yay, es wurde anerkannt.
Wirklich, gut, dass wir drüber geredet haben und dass wir Zeugen hier dabei haben, ey.
Stimmt.
Ja, krass. Ja, das ist halt eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Aber auch interessantes Thema dieses, wie heißt das, transnationale... Oh, ich habe gerade weg. Also wenn sich so Traumata erblich weiter geben, weißt du? Das gibt's ja auch irgendwie. Aber egal, anderes Thema mal, vielleicht für eine andere Folge, falls es euch interessiert, könnt ihr uns da Bescheid sagen.
Transgenerationales Trauma.
Transgenerationales. Okay.
Yes.
Ja, das meine ich. Aber so eine Verdrängung hat ja natürlich dann auch sehr negative Folgen auf die mentale Gesundheit, sonst würden wir heute nicht darüber sprechen. Und zwar ist es ja auch irgendwie, dass unterdrückte Gefühle sich ja so anstauen. Man sagt ja auch manchmal dieses Wort so, ja, die sind angestaut oder die stauen sich an und können sich halt auch dann eben langfristig in so körperlichen Beschwerden manifestieren. Ich glaube, da kann auch wieder ganz viel psychosomatisch passieren und sich dann halt auch irgendwie, ja, äußern in irgendwelchen Schmerzen oder sonst was. Und da merkt man halt einfach, dass das irgendwie, ja, also es fängt ja sowieso zusammen, ist ja klar, so Körper und Geist, finde ich. Aber dass es halt einfach dann sehr krasse Folgen nach sich ziehen kann, sozusagen. Und psychisch können sich dann ja auch dementsprechend solche unterdrückten Emotionen in Form von Angstzuständen, Depressionen, Burnout oder auch Suchterkrankungen zeigen. Und ich finde, bei so Suchterkrankungen ist es extrem. Da kenne ich auch so ein paar Freundinnen und Freunde, die das haben, die dann halt wirklich super viel kiffen, super viel, also so exzessiv halt. Das ist ja,
ja.
Ich meine, es gibt ja oft genug Leute, die ab und zu mal einen kiffen so, gönn dir. Aber es gibt halt wirklich so dieses exzessive Trinken unter der Woche, ne? Gar nicht klarkommen, Drogen nehmen jedes Wochenende, bla bla bla.
Und das verlagert halt, sich also, halt.
Ja, und da merke ich das nämlich aus dem Grund, dass diese Leute dann anfangen, auf Alk oder auf Drogen über Dinge zu sprechen, über die sie vorher dann so abwimmeln.
Ah.
Dann kommt das so ans Licht und dann wird so alles ausgepackt und dann aber am nächsten Tag so voll so, ach, komm, so mäßig, ne? Und das finde ich halt so, dass du auf Alk und auf Drogen dann irgendwie so dein Gefühl freien Lauf lässt, ist eigentlich ja kein gutes Zeichen, weil du das ja, ne? Wenn du das nur auf diesen Substanzen, nenn ich mal, dann kannst. Ja, es ist halt schwierig. Und Menschen, die halt negative Gefühle auch dauerhaft verdrängen, zeigen oft eine Diskrepanz zwischen ihrem subjektiven Erleben. Das heißt, sie geben an, wenig Angst zu haben und ihrem tatsächlichen physiologischen Stressniveau. Also sie haben dann trotz allem einen erhöhten Puls oder schwitzen stark, aber sprechen es ja nicht aus, ne? Oder tun so einfach, als hätten sie nichts. Was ja irgendwie auch, ja, crazy ist.
Ja, weil du ja, das ist ja theoretisch, wie wenn jemand gerade Drogen nimmt und halt auch gerade so aussieht, ne, also vielleicht auch schwitzt, irgendwie auch erhöhten Puls hat und, weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht auch verwirrt ist und aber dann sagt, nö, ich bin gerade clean. So,
genau,
passt halt nicht.
Genau, und ist dann so, also ganz, ist das ist ja wieder sowas, es gibt ja genug solcher Erfahrungen, sag ich mal, dass Leute was ganz anderes sagen, als sie dann machen oder zeigen und so. Weil einfach auch manche Sachen ja nicht immer vom Kopf her dann so ankommen oder vorher sich im Körper zeigen und dann erst im Kopf ankommen und so weiter. Und es gibt auch Forschung dazu, die zeigen, dass es eben einen Zusammenhang zwischen emotionaler Verdrängung und bestimmten körperlichen Krankheiten gibt, wie zum Beispiel Bluthochdruck, was, glaube ich, so das Gängige ist, was man vielleicht so kennt, vor allem bei älteren Leuten. Und natürlich auch so Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Störungen, die das Ganze ja nach sich ziehen kann. Und was ich jetzt ganz spannend fand, ist, dass es natürlich auch ein paar positive Aspekte gibt. Ja. Obwohl man die natürlich nicht so hervorheben, an sich nicht so hervorheben sollte, genau. Und zwar gibt es eine neuere Studie von der Universität Cambridge und die deutet darauf hin, dass eben Verdrängung nicht immer schädlich sein muss, dass auch ein aktives Unterdrücken von angstvollen Gedanken kurzfristig eben diese Ängste und negativen Gefühle reduzieren kann und sich damit dann das psychische Wohlbefinden verbessert. Und da würde ich mich aber dazu zählen. Also dieser Studie könnte ich dann schon zustimmen, weil ich sagen würde, so wie jetzt das im Auto, dann mache ich halt einen coolen Song an, zu dem ich irgendwie mich versuche zu hypen, setze mich dann aber am nächsten Tag schon oder, weiß ich nicht, paar Tage später mag so, dann auf jeden Fall damit auseinander, indem ich dann journal oder sonst irgendwas.
Ja, aber an sich ist das ja auch was, was wir in der Therapie lernen. Also würde ich jetzt mich zum Beispiel meiner Panikattacke hingeben, was ja auch eine Angst ist, die, okay, vermeintlich erstmal dann auch vielleicht durch körperliche Symptome getriggert wird, aber würde ich mich dem ja hingeben, dann würde ich das ja nicht bewältigen. Also ich muss ja aktiv dagegen steuern. Also würde ich auch sagen, ist es da ein positiver Aspekt, weil ich damit erreiche, nicht in eine Panikattacke zu landen.
Ja, solange man nicht andere Aspekte macht, wie dann Vermeidungsverhalten und bla bla bla, ne?
Ja.
Aber das haben wir ja gelernt, wie man so damit dann eben umgeht. Und deswegen kann eben so eine Verdrängung als kurzfristige Bewältigungsstrategie natürlich dienen, um sich eben vor diesen Emotionen zu schützen, um gewisse dann irgendwie, ja, Hürden besser zu überstehen und so weiter. Also muss man das jetzt nicht so eigenständig sehen, wenn man einen Tag denkt, okay, ich heule jetzt nicht, ne? Das ist jetzt noch alles im Rahmen quasi. Und dann natürlich auch die Frage, wie kann man es denn erkennen, ob man überhaupt Gefühle verdrängt? Weil ich glaube, das ist vielen auch gar nicht klar, dass sie das vielleicht tun.
Ich glaube, das ist einem nur klar, wenn man sehr reflektiert ist. Und das ist man aber vielleicht in dem Stadium noch nicht.
Ja, das stimmt. Und zwar kann man es nämlich erkennen, dass man eben bestimmte Gefühle verdrängt, indem man auf verschiedene körperliche, psychische und auch Verhaltenssymptome achtet, die oft so Signale sind für unterdrückte Emotionen. Also, ich weiß nicht, hast du da zum Beispiel so ein Signal, wo du das so ein bisschen merkst?
Also tatsächlich, dass ich so ein bisschen unruhiger werde und tatsächlich auch verspannter bin. Also bei mir nimmt zunehmend so eine Nackenverspannung in besonders so Momenten extrem zu, habe ich das Gefühl. Mhm. Und mittlerweile auch Kopfschmerzen. Also ich weiß ja noch, als wir doch auch unser Shooting hatten und ich hatte auch mega Spaß an dem Tag, aber ich hatte kranke Kopfschmerzen, als ich nach Hause gekommen bin.
Ja.
Weil ich glaube, gut, das war wahrscheinlich auch eine Kombi mit wenig Trinken. Dann hatte ich noch diese Lashes eingeklebt, wo ich dann eh schon gesagt habe, mich stört das irgendwie voll. Und dann haben wir ja den ganzen Tag, also es war ja sau anstrengend. Also ich glaube, es ist schon eine Kombi. Aber ich merke so dieses Nackenschmerzen und Kopfschmerzen ist schon so ein Zeichen. Und bei dir?
Ich würde sagen, ich kann nicht gut schlafen. Also ich wache dann safe auf, wie halt letzte Nacht, ne?
Mm.
Oder auch Nervosität, auf jeden Fall Nervosität. Also so eine Anxiety, so dieses ekelhafte Bauchgefühl, wo du manchmal nicht denkst, muss ich jetzt einfach aufs Klo? Oder, ne? Weil das ist manchmal so komisch. Das ist so dieses Angstgefühl, auch als ich irgendwie mal vor Klausuren stand und so. Also das äußert sich so dann bei mir. Aber es kann halt verschiedene Anzeichen geben. Also es kann wiederkehrende oder unerklärliche Beschwerden sein, wie du jetzt auch gesagt hast, so Rücken-, Kopfschmerzen oder auch Bauchschmerzen und Verspannungen. Dann, wie bei mir eben, diese Schlafstörung oder eine ganz lang anhaltende Müdigkeit, die eben trotz einer ausreichenden Ruhe halt einfach bestehen bleibt, weil irgendwie man unterbewusst ständig was atmet oder man einfach nicht runterkommt dadurch.
Mm.
Eine Nervosität auch, also diese innere Unruhe, wie ich eben gesagt habe, so, dass man die ganze Zeit so denkt, ja, okay, ne, irgendwie ist da irgendwas und ich weiß nicht was. Oder man weiß halt was und muss man halt irgendwie rausfinden.
Ja.
Und therapieresistente körperliche Symptome, die eben keine klare medizinische Ursache haben. Also da sind wir ja wieder bei diesen psychosomatischen Geschichten, die sich da äußern können.
Tatsächlich sehe ich da einiges wieder. Also natürlich sporadisch in so Momenten. Aber ich merke tatsächlich auch diese anhaltende Müdigkeit. Habe ich tatsächlich auch. Also, wo ich sage, vielleicht hatte ich jetzt mal 2 Tage Ruhe an einem Wochenende und trotzdem bin ich müde. So.
Mhm.
Das Ganze waren ja jetzt auch so körperliche Anzeichen und es gibt natürlich da auch nochmal psychische und emotionale Anzeichen. Zum Beispiel anhaltende Traurigkeit, innere Leere oder auch depressive Verstimmung, die keinen klaren Auslöser haben. Dann eben auch Angstgefühle, die erstmal scheinbar grundlos auftreten und ja schwer zu fassen sind, generelle Motivations- und Antriebslosigkeit sowie auch Konzentrationsschwierigkeiten. Es kann sich auch in Vergesslichkeit oder geistige Überforderung äußern. Dann auch, ja, wenn ein Mensch zum Beispiel häufige emotionale Trigger hat, also wenn bestimmte Situationen oder Menschen bei einer Person unverhältnismäßig emotionale Reaktionen auslösen, weil die vielleicht sogar mit verdrängten Gefühlen verknüpft sind. Also es ist ja auch so ein bisschen unterbewusst.
Ne? Aber das ist ja wieder dieses Zwiebel- oder jetzt so Haushalt-Ding, dass man so denkt, ja, okay, warum rastet die Person so aus? Aber eigentlich liegt es halt an was anderem, oder?
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Dann natürlich auch diese Isolation, also Rückzug. Ne? Meistens also sich wirklich kann komplett nur noch alleine irgendwie verkriechen wollen. Unsicherheit, Schwierigkeiten mit Abgrenzung oder auch das Gefühl, wobei das widerspricht sich dann wieder, sich nicht allein wohl zu fühlen. Also man sieht, es ist eine bunte Palette an möglichen Anzeichen und das ist natürlich auch wieder individuell von Personen abhängig. Und dann auch zum Beispiel ein Kontrollbedürfnis zu haben oder auch einen sehr stark ausgeprägten Perfektionismus, Helfersyndrom oder auch ständiges Ablenken durch Aktivitäten wie Einkauf, Essen oder Arbeit, um eben nicht in die eigenen Gefühle hineinspüren zu müssen.
Also es ist ja eine bunte Palette, würde ich sagen. Und ich glaube, je nachdem, wie lange das wahrscheinlich auch anhält und so, muss man dann halt mal schauen, ne? Wie äußert sich das oder wie merkt man das? Ist es öfter so oder ist es halt normal so? Weil klar, Kopfschmerzen können auch andere Ursachen haben. Also ich glaube, da, wie du sagst, muss man schon so ein bisschen in sich hineinhorchen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass bei dir, weil du ja öfter sagst, so, ja, du würdest dich dann doch mal gern so einmurmeln und verkriechen und so, dass das vielleicht dann auch bei dir doch so ein Symptom ist. Oder?
Ja, also ich glaube schon, weil, also ich merke ja auch zum Beispiel das Thema mit WhatsApp. Also by the way, ich habe trotzdem auch oft das Problem, dass zum Teil in Chats Nachrichten ankommen, sie aber nicht als neue Nachricht angezeigt werden. Also sind sie so wie gelesen. Also das habe ich jetzt, hatte ich zwar beim alten Handy auch schon, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an Android liegt oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall habe ich das manchmal. Aber manchmal ist es auch so, dass ich tatsächlich irgendwie, was heißt überfordert bin, aber wir haben es ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge doch auch mal, ich glaube vorletzte Folge, wo ich gesagt habe, ja, dass ich irgendwie den ganzen Tag über auch so ausgeplant bin vom Kopf her, dass ich abends gar keine Lust mehr habe, auch meine Oma einfach mal anzurufen, weil es einfach mich anstrengend. Und das merke ich, ist jetzt halt schon extremer als sonst. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Also ich meine, was ist das für ein Luxusproblem, ja, was ich habe? Aber mein letzter Urlaub war ja auf Madeira und es war ja auch trotzdem ein schöner Urlaub, aber auch Aufregung pur über die Weihnachtsfeiertage, Geburtstage, Silvester. Und dann war ich mit meiner Schwester ja in London, wo ja dann auch, also sorry, so ein City-Trip ist einfach super viel Stress, finde ich auch. Und dann wurde ich ja auch krank. Und ich glaube, ich bräuchte wirklich irgendwie, weiß ich nicht was, wo ich einfach den ganzen Tag bis auf Lesen und Sonnen wahrscheinlich nichts zu tun habe. Nichts.
Mm, ja, also kann ich voll nachfühlen. Deswegen habe ich mir jetzt auch so alleine so einen Urlaub gebucht eine Woche oder 6 Tage oder so in Kroatien. Weil ich genau das halt auch brauche, weil ich glaube, mein Urlaub ist auch schon ein bisschen her. Also das war Lanzarote und es war auch entspannt, aber es war auch nicht so warm jetzt zum Schwimmen oder Strand sein oder so. Es wird dann schon fresh. Aber ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie so seine Ruhephasen mal für einen längeren Zeitraum braucht, weil man das ja so im Alltag oder auch selbst am Wochenende eigentlich gar nicht so kriegt, ne?
Ja, ja, vor allem auch, wie du sagst, in dem Alltag. Und ich meine, du und ich, wir lieben es dann auch für einen Podcast Sachen zu machen. Dann hat man ja noch seine Freizeitaktivitäten, dann auch noch Familie. Und ich finde, es kommt einfach viel zusammen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin super schlecht darin, mir eigene Routinen einfach auch zu setzen.
Ja.
Und ich weiß, dass ich das anfangen muss, aber trotzdem braucht man auch mal dieses Abschalten. Ich habe auch eine Freundin, die plant auch schon ein Jahr im Voraus, ich habe 2 Freundinnen, die sagen einfach, die brauchen auch den Urlaub, die brauchen auch das Wissen, dass sie zu dem Zeitpunkt aus ihrem Alltag rauskommen. Und sie sagen, das ist eigentlich schon wie eine Art Therapie für sie, weil sie einfach wissen, sie sind raus aus dem Alltag, sie freuen sich auf was, sie können einfach entspannen, Sachen machen, worauf sie Lust haben. Und ich muss jetzt sagen, letztes Jahr war ja mein Premium-Luxus-Jahr. Und natürlich muss man dann dieses Jahr so ein bisschen gucken, was ist auch drin, was ist weniger drin, weil ich muss auch sagen, es kostet einen Arsch voll Geld.
Ja, also es kostet auch viel Geld.
Ich würde mein ganzes Geld auch für Urlaube ausgeben, aber das Problem ist dann halt, dann bleibt halt für anderes nichts übrig. Aber trotzdem merke ich das jetzt. Wir haben jetzt schon fucking Mai. So, sorry, wo sind denn die letzten 4 Monate hin?
Ja, ich glaube, das ist nämlich auch, weil sich das dann immer von Weihnachten bis zum Sommer so zieht. Und dann ist man halt irgendwann wirklich an so einem Punkt, der dann überschritten ist, sage ich mal. Und genau deswegen haben wir auch am Ende, wie immer, unsere Tipps und Tricks, wie ihr quasi dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken könnt, diesem Verhalten natürlich Gefühle nicht zu unterdrücken und wie man das lernt, bewusst wahrzunehmen und auch zuzulassen natürlich. Und zwar haben wir eben schon darüber gesprochen, dass sich das ja auch körperlich äußern kann. Und dann kann man auch lernen, diese körperlichen Symptome wahrzunehmen, die mit diesen Gefühlen eben verbunden sind und denen dann Raum zu geben, anstatt sie sofort halt zu unterdrücken. Und du kannst auch damit beginnen, dass du halt Gefühle für kurze Momente zulässt und spürst und dir dann aber bewusst sagst so, ja, wow, ich habe das gerade gefühlt. Und so trainierst du halt, dass diese Emotionen schrittweise zugelassen werden und auch länger zugelassen werden und dadurch dann eben die Angst davor verloren geht. Das erinnert mich so ein bisschen an das bei dir mit dem Bein.
Oh mein Gott, das muss ich machen.
Ja, ne?
Das ist genau so. Weil ich schwöre dir, auch bei der Meditation, ich fange kurz an, aber lass es 10 Sekunden sein, das Gefühl ist weg.
Krass. Das ist halt krass. Also ich habe irgendwie nicht so krass das Gefühl, dass ich das so unterdrücke, aber es hat mich so ein bisschen an dieses Weinen erinnert, weil du feierst dich ja dann dafür.
Ja.
Und kannst es ja somit sagen, wow, ich habe es jetzt zugelassen und so ein bisschen Positives, so ich bin stolz auf mich, dass ich das zugelassen habe und so weiter. Und dann halt gefühlt stückweise so antrainierst, dass du dann irgendwann sagst, ja okay, jetzt lasse ich es länger zu, weil ich mir das erlaube sozusagen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch kreative Aktivitäten, wie eben durch Kunst, Musik oder eben das Aufschreiben, wo ich ja ein Riesenfan bin vom so Journaling. Und wie gesagt, es heißt ja auf Deutsch natürlich Tagebuch und Tagebuch ist aber immer so, ich bin 13, komme aus der Schule und schreibe in ein Tagebuch rein, so. Heute habe ich mich verliebt oder so. So ist es halt nicht.
Oh nein, das ist genau so.
Ja, aber dieses Wort, gell? Schau mal vor, ich komme zu dir und sage, Rebecca, ich schreibe Tagebuch. Irgendwie komisch, oder?
Ja, aber lustigerweise, ich hab ja welche und ich habe sie doch mal versucht zu digitalisieren. Ich glaube, ich muss mich mal wieder dran machen. Ich weiß noch, dann stand da immer so das Datum und dann so, heute bin ich richtig sauer gewesen.
Ah ja, guck. Aber das ist ja genau das, was du heute machen solltest. Und ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Dazu habe ich jetzt auch nicht die Zeit. Kann man bestimmt auch machen so. Aber ich mache das auch irgendwie ja einmal die Woche oder alle paar Wochen, nur wenn irgendwas ist oder so. Aber es ist schon ganz cool, weil wie gesagt, man einfach mal niederzuschreiben und auch später dahin zurückzukehren, ist immer ganz gut.
Ja, und dann haben wir auch natürlich das Thema, was wir vorhin sogar schon angesprochen haben, Achtsamkeitübungen und Meditationen. Die fördern tatsächlich das bewusste Wahrnehmen von Gefühlen, auch ohne Bewertung, und reduzieren den Impuls zur Unterdrückung. Also ich meine, das meiste ist ja auch dann damit verbunden, dass du so ganz tiefe und langsame Atemübungen machst und damit beruhigst du eben das Nervensystem und hilfst auch emotionale Spannung abzubauen. Und ich muss ja sagen, ich habe das ja vorhin vor unserer Folge gemacht. Also es war auch jetzt nur eine 5-Minuten-Meditation. Also ich hatte auch danach das Bedürfnis so, shit, das ging voll schnell rum. Ich hätte gern länger gemacht. Aber es hat schon gut getan, mich mal so zu erden und einfach mal dieses, ich weiß, du bist gerade irgendwie flatterhaft in den Gedanken, du kommst gerade nicht richtig runter. Also es hat aber dazu gebracht, mich jetzt auch zum Beispiel in Vorbereitung für den Podcast runterzubringen.
Ich finde, das bringt immer das Atmen, das bringt einen immer runter, weil das, wie du sagst, dieses Nervensystemberuhigung ist definitiv einfach körperlich belegt dann sozusagen, dass dein Kopf dann ruhiger wird. Ja. Ist ein gutes Tool, um einfach, egal in welcher Situation man ist, man kann immer atmen. Du brauchst dafür sonst nichts, außer deinen Atem.
Ja, ja, ist so.
Ja.
Dann natürlich auch der Austausch über die Gefühle mit vertrauten Personen oder halt natürlich auch in therapeutischen Settings. Aber auch das kann zum Beispiel emotionale Entlastung bringen und hilft, verdrängte Emotionen zu erkennen und zu verarbeiten. Ich meine, wir beide haben ja anfangs auch immer drüber gewitzelt, dass das unsere Podcast-Sprachnachrichten sind, wo wir Sachen erläutern und analysieren. Und ich habe ja letzte Woche, glaube ich, auch zu dir irgendwie nach einer 10-Minuten-Sprachnachricht gesagt, oh mein Gott, ich glaube, du bist einfach mein Journaling. Und weil ich es ja einfach nicht runterschreibe. Aber es hilft schon, irgendwie Sachen auch wiederzuerkennen. So.
Ja, so reden. Vor allem, wenn man das so kann mit jemandem so offen. Ich meine, selbst im Podcast haben wir ja selber voll viele Aha-Momente. Und wir reden ja nur.
Ja.
Weißt du?
Ist so. Und ich meine, klar, das ist ja so ein vertrautes Setting. Aber auch in der Therapie gibt es ja eben den geschützten Rahmen, um Verdrängungsvorgänge auch wirklich aufzuspüren und zu schauen, okay, woran liegt es denn, um dann auch neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln, sollte das Trauma jetzt wirklich auch so tief sitzen. Ne? Also haben wir auch gesagt, manchmal reicht dann ja doch kein Gespräch mit Freunden, Familie etc., sondern je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, muss man das dann halt mit professioneller Hilfe angehen.
Und natürlich, ich glaube, das ist auch mal mit dabei, aber auf jeden Fall auch definitiv ernst zu nehmen, eben sportliche Aktivität, also schaut vielleicht einfach mal, was euch da gefällt an Sportarten. Becky ist auch gerade dran, sich den Sport zu suchen, der für sie halt passt und wo sie auch sagt, macht mir Spaß und nicht nur, weil jetzt hier irgendwie Mädels sagen, ich gehe joggen, musst du auch joggen gehen. So, nein, mach einfach das, was dir gut tut und was dir gefällt. Und selbst wenn es nur spazieren gehen ist, ist auch, ich sag mal, anstrengend da, ja. Man kann auch einfach nur Ja. Ein bisschen laufen, so, das reicht schon. Man muss nicht immer joggen oder Pilates oder Yoga machen, so, wenn es einem auch nicht gefällt oder sowas. Aber das hilft auch enorm, so diese körperliche, ja, also das Auspowern, dass man eben Stresshormone abbaut und auch die emotionale Regulation dadurch unterstützt. Und natürlich auch super wichtig, mit sich selber freundlich umzugehen und sich auch zu sagen, dass es okay ist, das zu fühlen oder dass es auch mal okay ist, das zu unterdrücken, aber dass man das dann irgendwann sozusagen angeht und sich dann halt für das Zulassen der Gefühle dann auch lobt und auch, ja, anfängt dann daran zu arbeiten.
Ich finde es halt so krass, dass einfach bei so vielen, ich nenne es jetzt mal Wehwehchen, nicht despektierlich gemeint, ja, es kommt natürlich auch auf die mentale Störung, Gesundheit etc. an. Also es ist natürlich jetzt nicht für alles allgemeingültig, aber ich sag mal, für die Sachen, die wir ja zum Teil auch besprochen haben, also vor allem auch wirklich dieses Gestresstsein, mit den Gefühlen nicht klarkommen oder Probleme mit der Familie etc., dass ich meine, die Tipps und Tricks sind ja doch schon auch recht ähnlich, was sich halt einfach auch, glaube ich, oft bewährt. Und wir sind halt trotzdem immer noch die Dummies, die halt immer nur einen Bruchteil davon machen.
Aber ich glaube, man muss auch nicht alles machen, oder? Man muss nicht immer. Man findet ein, zwei Sachen, die einem so gut tun, und dann reicht es auch. Also es ist ja irgendwie eine Variation, wo ihr euch dann das rauspicken könnt. Manchmal machen wir halt einfach nichts davon. Das ist das Problem. Aber gut, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sind schon wieder am Ende.
Yes, fast 45 Minuten. Mal gucken, wie es durch den Schnitt wird. Aber ja.
Hey, bei mir steht 54.
Ja, bei mir auch. Deswegen meine ich auch fast. Ach so. Ja, okay. Manchmal sind wir ja noch weiter weg davon. Nee, aber wie Vanni sagt, wir hoffen, euch hat auch diese Folge gefallen. Gebt uns gerne eine super tolle Bewertung auf Spotify, iTunes, Amazon, alles andere, was ihr sonst noch irgendwie hört, dann auch ab. Da freuen wir uns und ja, verabschieden euch jetzt in diese Woche und wir hören uns. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Nice.